Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Guten Tag allerseits, es ist Freitag, der 25. Juni. Herzlich willkommen zum Rabe Info. Die Themen heute: Der Berner Stadtrat hat sich deutlich gegen die Reitschulinitiative ausgesprochen. Morgen wird gesamtschweizerisch gegen Rassismus und Ausgrenzung demonstriert. Und die EU unterstützt die Überfischung der afrikanischen Küstengewässer. Am Mikrofon begrüßt Dwilma Roll.
Rabe Info, das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Zuerst die Kurznachrichten heute von und mit Cheyenne Mackay.
Heute Morgen hat die Stadt Bern den Integrationspreis vergeben. Der Hauptpreis geht dieses Jahr an den Verein Beraber. Beraber ist türkisch und heißt zusammen. Und es ist ein interkulturelles Projekt, das sich für die soziale Integration von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund einsetzt. Beraber bietet gezielten Förderunterricht durch Studentinnen und Studenten an. Wie es in einer Mitteilung heißt, sei die Jury besonders beeindruckt davon, wie bei Beraber Integration solidarisch und innovativ gelebt wird. Der Integrationspreis der Stadt Bern ist mit 5'000 Franken dotiert. Der Förderpreis geht an den Verein Zeitmaschine. Dieser baut mit Jugendlichen eine sogenannte Zeitmaschine. Es geht dabei darum, Lebensgeschichten und historische Ereignisse zu recherchieren und danach multimedial zu dokumentieren. Für den Förderpreis wurde ein Preisgeld von 2'000 Franken vergeben. Wer einem Gesamtarbeitsvertrag GAV unterstellt ist, erhält in diesem Jahr durchschnittlich 0,7% mehr Lohn. Wird die Teuerung berücksichtigt, bleiben den GAV-Angestellten aber unter dem Strich 0,4% weniger Geld. Das Bundesamt für Statistik BFS geht von einer Jahresteuerung von rund 1,1% aus. Im vergangenen Jahr waren die GAV-Löhne noch um 2,6% gestiegen, wie es in der BFS-Mitteilung heißt. Die Statistik berücksichtigt GAVs, denen mindestens 1.500 Personen unterstellt sind. Der Bundesrat soll sich für die Menschenrechte in Honduras einsetzen. Dies fordern 32 Organisationen in einer Petition. Diese haben der Schweizerische Gewerkschaftsbund SGB und die Solidaritätsorganisation Solifon lanciert. Seit dem Putsch vor einem Jahr seien in Honduras Mitglieder der Widerstandsbewegungen und Medienschaffende immer wieder Opfer von Einschüchterungen und gezielten Morden geworden. Diese Menschenrechtsverletzungen müssten unabhängig und lückenlos untersucht und die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden. Dafür solle sich der Bundesrat einsetzen, fordert die Petition. Der Schweizer, der in Singapur vor Gericht steht, hat zugegeben, U-Bahn-Waggons mit Graffiti besprüht zu haben. Damit droht dem 32-Jährigen jetzt die Prügelstrafe. Für Vandalismus sieht das Gesetz eine Haft- oder Geldstrafe sowie mindestens 3 Stockschläge vor. Das Strafmaß sollte voraussichtlich am Nachmittag verkündet werden. Der israelische Außenminister Lieberman lud eine Delegation europäischer Spitzendiplomaten zu einem Besuch ein und gestattet ihnen den Besuch im Gazastreifen. Sie sollen sich, nach israelischen Angaben, davon überzeugen, dass in dem kleinen Palästinensergebiet keine humanitäre Krise herrscht. Israel hat seit 3 Jahren praktisch keine Minister oder Diplomaten anderer Länder in den Gazastreifen reisen lassen. Ausnahmeregelungen galten unter anderem für UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon sowie für die EU-Außenbeauftragte Catherine Ashton. Zuletzt hatte das israelische Außenministerium dem deutschen Entwicklungshilfeminister Niebel Ende vergangene Woche die Einreise verwehrt. Die Europäische Union hatte immer wieder Zugang zum Gazastreifen verlangt. In Kanada kommen heute die Staats- und Regierungschefs der 7 führenden Industrienationen und Russlands, die sogenannten G8-Staaten, zusammen. Das Treffen soll 1,5 Tage dauern. Es sollen Fragen der Friedens- und Entwicklungspolitik im Mittelpunkt stehen. Einer der Schwerpunkte soll der Kampf gegen Kinder- und Müttersterblichkeit sein. Nach Ende des G8-Gipfels werden die Beratungen im Kreise der führenden Industrie- und Schwellenländer der G20 fortgesetzt. Der Blick aufs Wetter: heute bleibt es sonnig, mit ein paar harmlosen Wolken wird es 25 Grad warm. Auch am Wochenende und am Montag bleibt es schön und warm. Die Temperaturen steigen auf bis zu 27 Grad an.
Rabe Info 95,6.
Sie hören das Rabe Info, wir kommen zu unserem ersten Beitrag. Der Berner Stadtrat lehnt die Reitschulinitiative ab. Mit 53 Nein zu 15 Ja-Stimmen stellt sich der Stadtrat gegen einen Verkauf der Reitschule. Doch das letzte Wort haben im September die stimmberechtigten Bernerinnen und Berner. Trotzdem würde sich die Meinung des Stadtrates auf die Stimmberechtigten umrechnen lassen, hätte die SVP-Initiative keine Chance. Shain Mackay hat sich nach der gestrigen Stadtratsdebatte mit Lea Bill von der GB-Ja-Fraktion unterhalten.
Ja, man hat ganze 2 Stunden debattiert. Zuerst hat es eigentlich den Eindruck gehabt, dass es sehr kurz geht, aber es haben das doch sehr viele, vor allem auch bürgerliche Sprecherinnen und Sprecher, noch ihre Meinung kundtun müssen. Von dem her war es ziemlich lange.
Was gab es denn da für Voten von der Befürworterseite?
Ja, es waren eigentlich die Argumente, die schon immer seit 20 Jahren eigentlich im Raum stehen. Also, dass die Reitschule ein Hort der Gewalttätigen ist, dass es Dealer hat, dass es sich nicht an Abmachungen hält, dass es eine Schande für Bern ist, dass es auch aus touristischer Sicht schlecht ist für die Stadt Bern. Eigentlich die Argumente, die wir seit Jahren hören.
Man hat 2 Stunden diskutiert und debattiert über eine Sache, wo eigentlich die Fronten schon gemacht sind. Was gab es denn da noch zu diskutieren?
Ja, der Punkt war natürlich sicher, dass man auch den Medien zeigen wollte, was man genau für eine Meinung hat, dass auch die noch morgen irgendwie einen Bericht schreiben können. Und dann ist es auch so, dass in der Abstimmungsbotschaft selber auch die Argumente des Stadtrates noch abgedruckt werden. Und da war es natürlich allen ein Anliegen, dass sie auch ihre Argumente in dieser Abstimmungsbotschaft vorkommen.
Jetzt hat es ja mehr als 15 Bürgerliche im Stadtrat, aber nur 15 Leute haben schlussendlich die Initiative befürwortet. Welche Seite hat sich da der Linken angeschlossen?
Also es war so, dass zum Beispiel die BDP-CVP-Fraktion hat mehrheitlich gegen die Initiative gestimmt. Das haben sie auch im Vorfeld immer so gesagt. Auch die FDP war gespalten, da haben einige gegen die Initiative gestimmt. Und die Mitteparteien, die Grünliberalen und auch die Grüne Freie Liste haben sich gegen die Initiative ausgesprochen.
Es gab Vertreter der bürgerlichen Parteien, die ein Nein abgestimmt haben. Welches waren denn die Argumente, mit denen sich eben auch Leute, die vielleicht nicht unbedingt für die Reitschule sind, doch gegen die Initiative gestellt haben schlussendlich?
Ja, es war sicher auch einfach, dass die Umsetzung der Initiative sehr fragwürdig ist, dass das es ist ein Verkauf an die meistbietende Person oder irgendwie also die meistbietende Firma. Man hat keine Ahnung, was dann kommt. Es ist auch so, dass keine Nutzungsauflagen dabei sind. Es kann eigentlich kommen, wer will, einfach die Person oder die Firma, die am meisten Geld gibt. Und da kann man einfach nichts dazu sagen mehr, dass der Staat hat keine Handhabe mehr, wenn das jetzt zum Beispiel in ein Einkaufszentrum ist, was überhaupt nicht funktioniert hier in der Schützenmatte. Und ich denke, das war wirklich ein Argument, das auch Bürgerliche davon überzeugt hat, dass man dieser Initiative nicht zustimmen kann.
Umgerechnet sind das über 75% des Stadtrats, die sich gegen die Initiative ausgesprochen hat. Der Stadtrat sollte eigentlich die Stimmberechtigten der Stadt Bern widerspiegeln. Rechnet man damit, dass die Reitschule-Initiative nun auch mit so einer hohen Prozentzahl abgeschmettert wird im September?
Also wir hoffen natürlich auf so ein gutes Resultat. Wir gehen auch davon aus, dass es ein gutes Resultat sein wird, weil es ist jetzt doch schon die 5. Abstimmung zur Reitschule und sie sind alle zugunsten der Reitschule ausgefallen. Und deshalb gehen wir davon aus, dass auch auch bei dieser Initiative jetzt die Stadtberner Bevölkerung sich für die Reithalle aussprechen wird.
Sagt die Berner Ja-Stadträtin Lea Bill. Auch das Komitee Reitschule bietet mehr, freut sich über die klare Unterstützung seitens des Stadtrates. Das Komitee weist jedoch darauf hin, dass es nun vor allem darum gehe, dass die Stimmberechtigten auch wirklich an die Urne gehen.
95,6. Rabe Info.
Die Schweiz ist ein solidarisches Land. Das soll morgen Samstag eine nationale Kundgebung zeigen. Die Kundgebung soll ein Zeichen setzen gegen Rassismus und Ausgrenzung und für eine Schweiz, in der ein Zusammenleben verschiedener Kulturen möglich ist. Mehr dazu im folgenden Beitrag von Shane Mackay.
Bereits zum vierten Mal findet am Samstag die nationale Kundgebung gegen Rassismus und Ausgrenzung statt. Auslöser für die erste Kundgebung unter diesem Motto war der Flüchtlingstag, der jeweils im Juni stattfindet. Diesem Flüchtlingstag wollte man frisches Leben einhauchen, erklärt Balthasar Glättli von der Organisation Solidarité sans frontières.
Wir wollten diesen Tag auch wieder repolitisieren, ihm wieder eine politische Bedeutung verleihen und gleichzeitig auch die Solidarität zwischen den verschiedenen Migrantengruppen, Flüchtlingen, Sans-Papiers und den Arbeitsmigrantinnen hier in der Schweiz stärken.
Dass der nationale Flüchtlingstag durch die Kundgebung gegen Rassismus und Ausgrenzung politisieren konnte, habe man nach der zweiten Kundgebung auch in Zahlen sehen können. Damals wurde die Nein-Kampagne zu den Abstimmungen über die Verschärfungen im Asyl- und Ausländergesetz lanciert.
Wir haben diese Abstimmung zwar leider verloren, aber es haben noch nie so viele Leute in absoluten Zahlen Nein gestimmt zu Blocherpolitik, wie das dann im Herbst darauf der Fall war. Da glaube ich schon, dass die Demo auch zur Erstarkung einer breiteren Bewegung beitragen konnte. Wir hatten damals über 10.000 Leute, sogar nach den Schätzungen der Polizei.
Auch in diesem Jahr wird an der nationalen Kundgebung zum Flüchtlingstag wieder für eine Abstimmung mobilisiert. Das Organisationskomitee spricht sich klar für ein Nein zur Ausschaffungsinitiative und einem Nein zum Gegenvorschlag aus. Die Ausschaffungsinitiative sei nur ein aktuelles Beispiel, wo diskriminierende Regelungen in Gesetzen festgehalten werden, so Balthasar Glättli.
Sei es mit der Ausschaffungsinitiative oder dem Gegenvorschlag, die ein Apartheid-Strafrecht einführt, quasi mit unterschiedlichen Strafen für unterschiedliche Klassen von Leuten. Sei es im Zusammenhang mit dem Thema Integration, dass je länger, je mehr die Anpassung an ein schweizerisches Normverhalten zur Bedingung gemacht wird, dass Aufenthaltsbewilligungen erneuert oder überhaupt erst erteilt werden. Das sind für mich die erschreckendsten Entwicklungen. Rassismus nicht mehr nur von Einzelpersonen oder von Gruppierungen, sondern als gesetzliche Festlegung in unserer Verfassung und in unseren Gesetzen.
Deshalb rufen verschiedene Organisationen wie Solidarité sans frontières oder Amnesty International Schweiz, die Gewerkschaft UNIA und die Grüne Partei Schweiz sowie die JUSO auf, am Samstag Solidarität zu zeigen.
Und da ist es ganz wichtig, eben auch als Zeichen an die direkt Betroffenen, gemeinsam auf die Straße zu gehen und ein Signal zu setzen, dass es nicht nur jene Stimmen gibt, die von Migrantinnen primär Anpassung verlangen, sondern jene, die auch wissen, welchen Reichtum Migrantinnen und Migranten in dieses Land gebracht haben und wie wichtig es auch für die Schweiz ist, für unser eigenes politisches Selbstverständnis, dass wir nicht von Abgrenzung leben, sondern vom Aufeinanderzugehen, allenfalls auch hart diskutieren, wenn wir nicht gleicher Meinung sind, aber sich respektieren als Menschen, die alle den gleichen Wert haben.
Gefordert wird an der nationalen Kundgebung auch die Regularisierung von Sans-Papiers und die Umwandlung von Nothilfe in Sozialhilfe.
Die nationale Kundgebung findet unter dem Slogan «Freiheit, Gleichheit, Würde» statt. Sie beginnt am Samstag um 14.30 Uhr auf dem Berner Waisenhausplatz.
Rabe Info 95,6.
Wir kommen zu unserem letzten Beitrag. Die Europäische Union EU fördert mit Handelsabkommen die Überfischung der afrikanischen Küstengewässer. Für die Kleinfischer hat dies verheerende Konsequenzen. Radio Dreieckland berichtet darüber, wie der Fisch auf unseren Teller kommt und was das für Auswirkungen auf die lokalen Fischer hat.
Die Europäer essen zu viel Fisch. Schon seit Jahren wird die Schere zwischen Fischkonsum und dem Fischfang aus europäischen Gewässern immer weiter. Deswegen hat die Europäische Union auch sogenannte Fischereiabkommen mit außereuropäischen Staaten geschlossen, wie zum Beispiel mit dem Senegal. Madjigen Cissé hat im Senegal ein Frauennetzwerk für nachhaltige Entwicklung aufgebaut und im Interview erklärte sie uns, welche Folgen die europäische Fischereipolitik für afrikanische Länder hat.
Die Küste von Mauretanien bis Guinea ist eines der fischreichsten Gewässer. Für Frankreich oder Großbritannien war das schon früher bedeutsam. Und nun ist es auch für die Europäische Union von Interesse, da sie hier qualitativ guten Fisch fangen kann. Deswegen gibt es auch Verträge zwischen der EU und einigen afrikanischen Staaten. Das Problem ist aber, dass die EU über andere Mittel des Fischfangs verfügt. Die EU kommt mit riesigen Fischdampfern, mit richtigen Fabriken, in denen der Fisch gleich verarbeitet wird, bevor sie ihn nach Europa transportieren. Das führt dazu, dass die Fischbestände abnehmen.
Alors, il y avait des problèmes aussi. L'État sénégalais a même dû respecter, parce que l'Union européenne ne respectait pas.
Es gibt Zonen, in denen der Fischfang verboten ist, damit sich der Fischbestand wieder erholen kann. Aber die EU respektiert das Verbot nicht, genauso wenig wie die Zeiten, in denen nicht gefischt werden soll. Für die Fischer an den afrikanischen Küsten, die schon immer vom Fischfang gelebt haben, ist das ein großes Problem, da nicht mehr genügend Fische vorhanden sind. Sie haben somit nicht mehr genügend Einkommen für ihre Familien und die jungen Menschen an den Küsten finden keine Arbeit mehr. Als 2005 und 2007 viele Menschen auf die Kanaren ausgewandert sind, waren unter ihnen viele junge Fischer, die in ihrer Heimat keine Arbeit mehr gefunden haben.
Weitere Hintergrundinformationen zur europäischen Fischereipolitik vor Afrikas Küsten gab uns auch Uwe Johansen vom Umweltverband WWF.
Die EU hat mit westafrikanischen und auch ostafrikanischen Staaten Verträge geschlossen, die den EU-Fischern erlauben, in den Hoheitsgewässern bzw. in den Gewässern, die diese Länder ausschließlich wirtschaftlich nutzen dürfen, zu fischen. Das heißt, die EU zahlt Geld, dafür dürfen die Fischer dort die Fischbestände fischen. Ja. Das macht die EU nicht alleine, muss man sagen. Vor diesen Küsten trifft sich die halbe Welt, also alle großen Fischereinationen sind dort vertreten, die Chinesen, die Russen, die Koreaner und die Japaner. Und insgesamt führt das dazu, dass die Fischbestände vor der afrikanischen Küste rapide zurückgegangen sind und ja, zum Teil auch nahe am Zusammenbruch.
Und was sind die Folgen für die afrikanischen Länder?
Ja, zum einen heißt es natürlich für die Staaten Einnahmen. Das ist ja auch der Grund, warum die Staaten das machen. Zum Teil sind die Einnahmen aus diesen Fischereiabkommen also ein erheblicher Anteil des Staatshaushaltes. Für die lokalen Fischer bedeutet es aber natürlich, dass ihre Fischfänge zurückgehen und dass sie zum Teil ihr Einkommen und ihren Lebensunterhalt nicht mehr aus der Fischerei bestreiten können.
Und was wird von Seiten der EU dagegen unternommen?
Ja, es gibt Diskussionen in der EU, die Diskussion schwirrt ja auch schon länger und es gibt einen ziemlichen öffentlichen Druck auch in Europa, dass sich um die Folgen dieser Fischerei gekümmert werden muss. Deswegen enthalten die Fischereiabkommen der EU auch immer teilweise solche Maßnahmenelemente. Es wird zum Beispiel die Überwachung der Fischgebiete soll verbessert werden, damit die illegale Fischerei dort zurückgehen kann. Diese Teile werden aber oft halbherzig umgesetzt und sind immer auch nur ein, ja, sag mal sowas wie ein Anhängsel an diese Verträge. Der EU geht es natürlich auch um die Interessen der eigenen Fischwirtschaft, sonst würden sie diese Verträge nicht schließen.
Und was fordern Initiativen oder Gruppen wie der WWF?
Was wir fordern, ist natürlich vom Grundsatz her, dass es eine nachhaltige, eine sozialverträgliche und eine faire Fischerei geben muss und vor allem im Gegensatz zur jetzigen Praxis, dass die EU auch wirklich eine Bringschuld hat, das nachzuweisen. Wir haben im Moment häufig den Fall, dass die wissenschaftlichen Daten nur sehr vage Auskunft darüber geben, wie es denn wirklich um die Fischbestände bestellt ist und trotzdem wird dort gefischt, was eben auch dazu führt, dass die Bestände zurückgehen und solche Dinge gehen nicht mehr. Also wenn die EU dort fischt, dann muss sie auch die Verantwortung dafür übernehmen, dann muss sie selber sicherstellen, dass EU-Fischer dort nicht in illegale Praktiken verwickelt sind, dann muss sie selber sicherstellen, dass die Fischerei nachhaltig ist und sie muss sich natürlich auch um die sozialen Folgen kümmern.
Uwe Johansen vom WWF Deutschland im Beitrag von Radio Dreieckland.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Wir sind am Ende vom heutigen Rabe Info. Die nächste aktuelle Sendung hören Sie am Montag um 11 Uhr. Das Rabe Info gibt's auch als Podcast herunterzuladen auf der Homepage rabe.ch. Heute hörten Sie Beiträge von Cheyenne McKay und Radio Dreieckland. Am Mikrofon verabschiedet sich Wilma Rall und die wünscht ein schönes Wochenende. Geniessen Sie es, habt's gut.
Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.